SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Befreiungsschlag bei der Credit Suisse.
Man wechselt nicht einen erfolgreichen CEO aus, einfach so.
Warum Chef Thiam jetzt doch gehen muss, dazu auch unser Tagesgespräch um 1. Dann, die Kantone müssen für immer mehr Leute die Krankenkassenprämien bezahlen und suchen deshalb nach Lösungen. Keine einfache Sache. Das Rendezvous-Gespräch mit der Präsidentin der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz. Und er warnte vor dem Coronavirus und starb am Coronavirus. Warum der Tod eines Arztes in Shanghai die Leute wütend macht. Und das ist das Rendezvous am Mittag mit Simon Loi. Hallo. Die Personalfrage bei der Credit Suisse ist also entschieden. Der Chef Tijan Thiam geht, Verwaltungsratspräsident Urs Rohner bleibt. Evelyn Kobler von der SRF Wirtschaftsredaktion. Thiam ist über die Beschattungsaffäre gestolpert. Die zieht sich ja auch schon länger hin jetzt. Warum geht er ausgerechnet jetzt? Was ist da passiert?
Wenn man rein die Medienmitteilung der Großbank liest, dann ist das eben nicht so klar. Thiam selber wird zwar zitiert, aber er sagt nur, er sei mit dem Verwaltungsrat übereingekommen, dass er die Bank verlasse. Auch sonst wird in der Mitteilung eigentlich nicht explizit gesagt, warum Thiam jetzt geht. Aber es ist offensichtlich, die CS-Führung, die hoffte nach dem ersten Beschattungsfall rund um Iqbal Khan, dass sie den noch aussitzen kann. Sie hat den als isolierten Einzelfall dargestellt, als Fehler, der so nicht passieren dürfe. Diese Argumentation kam dann aber ins Wanken, als Mitte Dezember die Medien den zweiten Beschattungsfall aufdeckten. Und der Verwaltungsrat ist jetzt offenbar geschlossen, der Überzeugung, aussitzen ist keine Option mehr.
Und Thiam bleibt dabei, nichts von dieser Beschattungsaffäre Khan gewusst zu haben?
Ja, das betont er in der Medienmitteilung ausdrücklich. Er bedauere beide Fälle. Das hätte nicht passieren dürfen und er habe nichts gewusst.
Verwaltungsratspräsident Rohner bleibt bei der CS und Sie konnten mit Urs Rohner sprechen.
Urs Rohner, Sie bleiben, Tijan Thiam geht. Von außen hat man den Eindruck, Sie haben den internen Machtkampf gewonnen. Trifft's das?
Nein, das trifft es überhaupt nicht. Es gab auch nie einen Machtkampf zwischen mir und Tijan Thiam. Ich habe ja Tijan Thiam schließlich auch geholt. Damals diese ganze Debatte darüber, dass wir auch einen persönlichen Streit gehabt hätten, das ist völlig daneben. Das war nie der Fall. Darum geht es auch nicht. Es geht um ein Unternehmen, es geht auch um die Reputation eines Unternehmens. Die Situation hat sich in den letzten Wochen einfach gezeigt, dass sie schwieriger geworden ist, insbesondere nachdem ein zweiter Fall einer Beschattung eines Geschäftsleitungsmitgliedes bekannt wurde. Der Verwaltungsrat hat sich mit dieser Situation eingehend befasst, hat es auch immer angeschaut und wir haben einfach dann zu einem gewissen Punkt feststellen müssen, dass wir aus dieser Situation so nicht herauskommen, außer man macht einen Wechsel. Das hat auch Tijan Thiam letztlich verstanden.
Jetzt hätte es ja auch die andere Option gegeben, die gewissen Aktionären vorgeschwebt hätte, dass sie gehen statt Tijan Thiam, weil er die Bank ja saniert hat, die auf stabilere Beine gestellt hat. Haben Sie das auch diskutiert?
Der Verwaltungsrat diskutiert selbstverständlich immer alle Optionen, bevor man einen Entscheid fällt. In diesem Fall hat der Verwaltungsrat absolut einstimmig klar, dass wir der Meinung gewesen sind, dass wir jetzt diesen Wechsel auf der CEO-Stufe vornehmen würden. Und von daher hat sich diese Frage zwar gestellt, aber wir haben sie auch beantwortet und zwar einstimmig.
Gewisse Investoren haben im Vorfeld in den letzten Tagen verlauten lassen, dass wenn Thiam gehen muss, dass sie dann gegen sie vorgehen möchten, also an ihrem Stuhl sägen möchten. Was erwarten Sie dort?
Das kann ich nicht ausschließen. Ist das auch das Recht jedes Aktionärs, seine Stimmen so auszuüben, wie er das möchte? Das ist so in einer Aktionärsdemokratie. Das begrüße ich ausdrücklich. Das ist auch der Grund, weshalb Verwaltungsräte in der Schweiz jedes Jahr wiedergewählt werden müssen. Drei Aktionäre haben sich sehr lautstark gemeldet. Wir sind auch im Dialog mit allen unseren Aktionären. Es ist natürlich schon so, dass ich auch mit vielen Aktionären gesprochen habe, auch großen Aktionären. Und viele haben mir auch bestätigt, dass sie den Kurs des Verwaltungsrates mittragen und unterstützen.
In der Medienmitteilung fällt auf, dass Sie nicht wirklich einen Grund nennen, warum Tijan Thiam gehen muss, sondern Sie loben vor allem seine Arbeit. Warum?
Weil das gerechtfertigt ist, weil er einen hervorragenden Job gemacht hat in den letzten Jahren. Er hat ganz wesentlich mit dabei mitgeholfen und er war der Architekt der Restrukturierungen, hat sie unter seiner Führung durchgezogen mit seinem Team und hat die Credit Suisse wieder auf eine profitable Basis gestellt, das wichtig war. Und er hat das gemacht, sehr erfolgreich im Unterschied zu den meisten anderen, die das in Europa probiert haben. Und von daher ist das Lob in der Presseerklärung absolut gerechtfertigt. Es gibt auch nicht in dem Sinn größere Gründe. Es war einfach eine Situation der Gesellschaft, die Reputation der Gesellschaft insgesamt und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, bei unseren Kunden, auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch letztlich bei den Regulatoren, war einfach so, dass wir gesehen haben, dass diese Situation sich nicht verbessert und wir jetzt einen Wechsel vornehmen müssen, um wieder in ein normales Fahrwasser zu kommen.
Kommt dieser Wechsel zu spät? Hätten Sie rückblickend früher schon handeln müssen?
Wissen Sie, das kann man immer sagen. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, man wechselt nicht einen erfolgreichen CEO aus, einfach so. Vor allem nicht, wenn er einen hervorragenden Job gemacht hat, sondern wir haben nach dem ersten Fall die Sache untersucht, und zwar auch sehr genau und forensisch untersucht. Wir haben keinen Hinweis gefunden auf irgendein Fehlverhalten des CEOs. Und unter diesen Umständen wäre das aus meiner Sicht falsch gewesen. Wir haben die Gesamtsituation immer angeschaut, auch die Auswirkungen eben auf die Reputation und das Vertrauen unserer Bank. Das ist ganz wichtig in unserem Geschäft. Und als wir festgestellt haben nach dem zweiten Fall, dass eben die Situation sich verschlechtert hat, da hat der Verwaltungsrat dann auch eben die nötigen Schritte eingeleitet, um zu dieser Lösung zu kommen.
Also Evelyn Kobler, Urs Rohner hat seine Position gesichert vorerst, er bleibt aber unter Druck. Wie lange bleibt er noch CS-Verwaltungsratspräsident? Was denken Sie?
Also höchstens bis zur Generalversammlung im nächsten Jahr. Es gibt nämlich eine Amtszeitbeschränkung bei der Credit Suisse, aber es gibt schon vorher einen Showdown, und zwar am 30. April an der diesjährigen Generalversammlung. Da muss sich jeder Verwaltungsrat, auch der Präsident, einzeln zur Wiederwahl stellen für ein Jahr. Interessant wird dann eben sein zu sehen, ob die Investoren, die jetzt eben Rohner gedroht haben, wenn er Thiam quasi in die Wüste schickt, dass sie dann gegen ihn vorgehen wollen, ob die jetzt ihre Drohung wahrmachen, dass sie versuchen, eine Mehrheit unter den Investoren zu finden, die dann eben gegen eine Wiederwahl von Urs Rohner und allenfalls der anderen Verwaltungsräte stimmen werden. Das dürfte schwierig sein. Der Verwaltungsrat hat sich ja mit allen Investoren ausgetauscht, mit den Großen, hat sich abgesprochen auch, hat sich wahrscheinlich auch für sein Vorgehen abgesichert. Aber unabhängig davon, wie gut oder ob Urs Rohner dann eben im April wiedergewählt wird, entscheidend für ihn ist sicher auch, was zur Beschattung noch alles ans Licht kommt. Da bohren ja Medien und Behörden weiter.
Eben, die Finanzmarktaufsicht zum Beispiel ist ja dran, die Beschattungsaffäre zu untersuchen. Wo steht man da Stand heute? Was ist gesichert und was nicht?
Die Finanzmarktaufsicht hat einen unabhängigen Prüfer eingesetzt, der schaut, ob die Bank Aufsichtsrecht verletzt hat, zum Beispiel die internen Kontrollen und die internen Abläufe, ob dort alles sauber organisiert ist oder ob es da Korrekturbedarf braucht. Sie erläutert die laufenden Ermittlungen nicht detaillierter, sie würde aber wohl nach dem Abschluss dann darüber informieren.
Urs Rohner hat im Interview mit Ihnen die Reputation angesprochen. Wie steht es eigentlich um das Image der CS?
Kommt es immer darauf an, wo man hinschaut. Also in der Schweizer Öffentlichkeit hat das Image sicher gelitten. Das Gebaren an der Grossbankenspitze, das ist ein Thema. Auch die Mitarbeitenden, die werden jetzt laufend darauf angesprochen. Das dürfte ihre Loyalität zur Arbeitgeberin strapazieren. Dann bei den Grossinvestoren wissen wir auch, und das ist heikel für ein Unternehmen. Oder bei den Grossinvestoren ist das ein Thema. Die machen öffentlich Druck auf den Präsidenten Urs Rohner. Und dann gibt es noch die Kunden. Da ist noch nicht so klar, ob die effektiv Geld abzügeln. Kunden sind oft träge, wenn es darum geht, die Bank zu wechseln. Klarheit bekommen wir dann da nächste Woche, wenn die Credit Suisse Geschäftszahlen vorliegt.
Noch kurz zum neuen Chef der Credit Suisse. Der heißt ja Thomas Gottstein, ist seit rund 30 Jahren im Bankgeschäft tätig. Wofür steht er jetzt verglichen mit Thiam?
Auf den ersten Blick gibt es mehrere Unterschiede. Er ist Schweizer, er ist ein interner Kandidat und hat nicht das internationale Flair, wie es Thiam immer umgeben hat. Bezüglich Bankstrategie ist das noch nicht so klar. Also Gottstein weiß erst seit kurzem, seit wenigen Tagen, dass der Chefposten überhaupt winkt. Er stellt sich im Interview, ich habe auch mit ihm sprechen können, auffällig hinter Tidjan Thiam, dankt ihm, er versucht keine Distanz zu schaffen. Aber was ihm wichtig ist, das habe ich ihn gefragt, aber es hat sich jetzt mir noch nicht ganz erschlossen. Ich habe den Eindruck, er muss jetzt zuerst sich selber einmal klar werden, wofür er als CS-Chef mal stehen möchte.
Das waren Informationen von Evelyn Kobler aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank Ihnen. Nun Nachrichten des Tages mit Michael Wettstein. Zuerst geht es um das Sessellift-Unglück im Kanton Schwyz.
Nun ist klar, weshalb am Abend ein Sessel der Stossfronalpstockbahn in die Tiefe gestürzt ist. Der Sessel kollidierte mit einem Seil, das ein Pistenfahrzeug am Berg sicherte. Laut der Kantonspolizei Schweiz wird nun untersucht, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Bei dem Unglück wurden 4 Personen schwer verletzt, 2 von ihnen lebensbedrohlich. Der Bahnverkehr auf der Lötschberg-Strecke bleibt länger beeinträchtigt als zunächst angenommen. Der Lötschberg-Basistunnel bleibe bis voraussichtlich 16 Uhr geschlossen, teilt die BLS mit. Ursprünglich war eine Sperrung bis am Mittag geplant. Grund für das Problem ist ein Wassereinbruch im Basistunnel. Die BLS setzt Shuttlezüge ein. Es ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Weil in verschiedenen Ländern Osteuropas mehrere Vogelgrippefälle aufgetreten sind, empfiehlt der Bund Maßnahmen, um die Tierbestände in der Schweiz zu schützen. Die Vogelgrippegefahr werde als gross erachtet, schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Zugvögel könnten das Virus einschleppen. Geflügelhalter werden deshalb aufgefordert, die Hygienemaßnahmen in ihren Betrieben zu überprüfen. In Osteuropa trat die Vogelgrippe unter anderem in Polen auf, in Mastbetrieben für Truten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat europäische Verbündete aufgefordert, eine internationale Agenda zur Rüstungskontrolle zu erarbeiten. Dies erklärte er anlässlich einer Rede zur künftigen Atomwaffendoktrin Frankreichs. Ziel müsse sein, erneut eine gemeinsame internationale Strategie zu schaffen, sonst könne Europa nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomwaffensperrvertrag letzten Sommer schon bald Schauplatz eines neuerlichen Wettrüstens, auch mit Atomwaffen werden, befürchtet Macron. Singapur hat im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Alarmstufe erhöht. Diese befindet sich nun auf demselben Level wie während dem Ausbruch des SARS-Virus im Jahr 2003. Man habe sich für diesen Schritt entschieden, nachdem nun mehrere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden seien, die nicht im Zusammenhang mit einer Reise nach China oder vorherigen Infektionen stünden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt wurden in Singapur 33 Infektionen bestätigt. Singapur empfiehlt Unternehmen nun, große Veranstaltungen abzusagen. Starker Regen hat in Teilen Australiens zwar dabei geholfen, einen Teil der Waldbrände zu löschen, allerdings kam es im südöstlichen Bundesstaat New South Wales nun zu Überschwemmungen. Die australische Wetterbehörde warnte, auch die Küstenmetropole Sydney könnte überschwemmt werden. Die Feuerwehr teilte mit, nun gehe es darum, die Fluten zu bekämpfen. Die Zahl der Brände sei in den vergangenen 2 Tagen von 60 auf 40 zurückgegangen. Das Schweizer Weltraumteleskop Cheops hat die ersten Bilder geliefert. Seit Dezember umkreist es die Erde. Zu sehen ist auf den Bildern ein Sternenfeld, wie die Universität Bern mitteilt, die die Cheops-Mission leitet. Eine erste Analyse zeige, dass die Bilder von Cheops noch besser seien als erwartet. Besser heißt in dem Fall aber nicht scharf. Das Teleskop wurde nämlich absichtlich unscharf eingestellt. So können die Forscher die Lichtintensität von Sternen besser messen und dazu sollen die Aufnahmen von Cheops dienen. Das Wetter heute dominiert Sonnenschein, oft ist es sogar wolkenlos. Morgen ist es weiterhin meist sonnig, zeitweise ziehen Wolkenfelder vorbei. Die Temperaturen erreichen 4 bis 8 Grad, im Süden bis 11 Grad.
Rendezvous 12.44 Uhr. China, der Arzt, dem die Behörden nicht vertrauten und er ihnen nicht, ist tot. Berghilfe Schweiz, neues Einkommen für Leute, die in den Bergen wohnen. Und ein Hauch von Japan in der Innerschweiz.
Überall, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Die Idee davon ist einfach, dass wir der Ansicht sind, dass unsere Mitarbeiter nicht absichtlich Fehler machen.
Wie ein Badewannenhersteller aus dem Kanton Schwyz, die japanische Industriephilosophie Kaizen lebt. Er warnte in einer Chatgruppe vor dem neuartigen Coronavirus. Doch die Warnungen an Ärztekollegen kamen in seinem Land, in China, nicht gut an. Und ihr, der Arzt, der Spezialist, wurde von den chinesischen Behörden angehalten, doch bitte zu schweigen. Jetzt ist besagter Arzt gestorben am Coronavirus. Und in China ist die Empörung groß. Aus Shanghai, Martin Aldrovandi.
Li Wenliang starb in der Nacht auf heute sozusagen zweimal. Das erste Mal gegen 10 Uhr nachts, als Nachrichten vom Tod des jungen Arztes in Wuhan wie ein Lauffeuer durch Chinas soziale Medien gingen. Auch die Parteizeitung Global Times bestätigte erst Lis Tod. Eine Flut von Beileidsbekundungen, Zeichnungen, Gedichte, Kerzenemojis überschwemmte das chinesische Internet. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO drückte offiziell ihr Beileid aus. Denn Li Wenliang war nicht irgendwer, sondern ein Whistleblower, der bereits vor über einem Monat vor dem neuartigen Virus warnen wollte. Die Lokalbehörden in Wuhan unterdrückten diese Warnung. Sie warfen Li und 7 weiteren Personen vor, Gerüchte zu verbreiten. Die Meldung schaffte es gar in die Nachrichten des chinesischen Staatsfernsehens. Dass nun ausgerechnet der Whistleblower selbst Opfer vom Coronavirus wurde, war für viele Chinesinnen und Chinesen ein Schock. Vor allem auf Weibo, Chinas Pendant zu Twitter, ließen sie ihren Gefühlen freien Lauf. Doch die Online-Kommentare beschränkten sich nicht nur auf Trauer, sondern schlugen auch in Wut um. Nicht nur Wut auf die Lokalbehörden, sondern auch auf die Regierung und auf das System. Die Bürger werden klüger, die Behörden immer unmoralischer, heißt es etwa. In einem anderen Beitrag ist die Rede von der Lüge der Machthaber und einer barbarischen Gesellschaft. Kurz nach Mitternacht meldet das Spital in Wuhan, Li Wenliang sei doch nicht tot. Er befände sich jedoch in kritischem Zustand. Die Ärzte würden versuchen, ihn wieder zu beleben. Die Meldung wird von den offiziellen chinesischen Medien weiter verbreitet. Fast wirkt es so, als versuchen sie, die Bevölkerung zu beschwichtigen. Falls dies das Ziel war, sie erreichten damit das Gegenteil. In den sozialen Medien wird den Behörden nun vorgeworfen, die Nachricht des Todes hinausgezögert zu haben. Bald tauchen sogar Forderungen nach Meinungsfreiheit auf, die von der Zensur jedoch rasch gelöscht werden. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens meldet das Spital dann ein zweites Mal den Tod von Li Wenliang. Auch Chinas Medien schwenken erneut um, bestätigen die Meldung. Die widersprüchlichen Meldungen in der Nacht auf heute zeigen, wie schwierig es selbst für die chinesische Führung sein kann, den Informationsfluss zu kontrollieren. Heute wurde bekannt, dass die Regierung ein Inspektionsteam nach Wuhan entsendet. Dieses soll die Vorkommnisse rund um Li Wenliang untersuchen. Ob sich die Gemüter damit beruhigen lassen, ist schwer zu sagen. Es zeigt zumindest, dass die Regierung alles versucht, damit ihr die Deutungshoheit in der Viruskrise nicht entgleitet.
Fast 170.000 Menschen in der Schweiz zahlen die Krankenkassenprämie nicht. Die Summe der unbezahlten Rechnungen beträgt knapp 500 Millionen Franken, wie die Zeitungen der TX Group heute melden. Geld, das die Kantone übernehmen müssen, wenn alle Mahnungen und Betreibungen nichts genützt haben. Einige Kantone haben darum schwarze Listen eingeführt. Wer die Prämien nicht zahlt, kommt auf diese Liste und bekommt keine medizinische Behandlung mehr, außer in Notfällen. Allerdings ist der Nutzen dieser Listen umstritten. Solothurn und Graubünden haben diese Listen denn auch schon wieder abgeschafft. Heidi Hanselmann ist St. Galler Gesundheitsdirektorin und Präsidentin der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Auf die Kantone kommen also noch mehr Kosten zu. Frage an Sie, was machen die Kantone dagegen?
Das ist ein Strauß von Maßnahmen, die greifen müssen. Das reicht von den überhöhten Preisen bei Generika hin zur Tarifstruktur, die eben Parallel- und Überbehandlungen belohnt, hin zu einer integrierten Versorgung, also über die ganze Behandlungskette den Menschen zu unterstützen, aber auch Investitionen in die Prävention sind da angesagt.
Gewisse Kantone haben es ja mit schwarzen Listen probiert, das scheint aber nicht wirklich zu funktionieren. Warum eigentlich nicht?
Die Wirkung dieser Listen war schon immer sehr umstritten. Deshalb haben verschiedene Kantone sich ja auch dagegen ausgesprochen. Übrigens eine Studie aus dem Kanton Zürich aus dem Jahr 2015 kam zum Schluss, dass die Zahlungsmoral von den Versicherten in Kantonen mit schwarzen Listen nicht besser ist als in Kantonen ohne. Viel wichtiger ist, die Personen mit finanziellen Schwierigkeiten eben früh zu erkennen. Und wenn sie auf dieser schwarzen Liste sind, ist das meistens schon zu spät. Es sind oft Personen, die so oder so Probleme haben mit dem Umgang der finanziellen Mittel und da braucht es Schuldenberatung und zwar früh.
Also ein Pranger da nützt nichts?
Nein, ein Pranger nützt überhaupt nichts. Das zeigen ja jetzt auch die Zahlen, die sprechen diesbezüglich eine klare Sprache.
Wenn jetzt der Präsident von Santé Suisse, Heinz Brandt, von sozialpolitischem Zündstoff spricht, hat er da recht?
Wir müssen Maßnahmen ergreifen. Mit plakativen Worten kommen wir nicht weiter. Ich gehe mit ihm einig, wenn er sagt, dass wir alle gefordert sind, Maßnahmen nicht nur zu diskutieren, sondern auch umzusetzen. Der Bund hat jetzt bereits ein Maßnahmenpaket zur Diskussion gestellt. Wir sind da in Verhandlung und Handlung ist angesagt.
Auf nationaler Ebene sind zwei Initiativen aufgegleist, die SP mit ihrer Prämiensenkungsinitiative und die CVP mit ihrer Kostenbremseinitiative. Unterstützen Sie von den Kantonen her diese beiden Vorhaben?
Wir haben diese Themenfelder noch nicht diskutiert, dazu auch keine Beschlüsse gefasst, aber es wird sicher Thema in der GDK werden.
Das sagt Heidi Hanselmann, Präsidentin der kantonalen Gesundheitsdirektoren, in den Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Rendezvous Service Public seit 52 Jahren. Ja, man sieht sie überall im Land. Photovoltaik-Panels, die auf Dächer montiert werden. Man sieht Biogasanlagen und Holzschnitzelheizungen, die alte Ölbrenner ersetzen. Immer mehr Leute investieren in erneuerbare Energie, gerade auch in den Berggebieten. Für die Leute, die in den Bergen wohnen, könnte die Produktion von Strom und Wärme aus Wind, Sonne und Holz eine Chance sein. Eine Chance, um das Einkommen aufzubessern. Das sagt die Schweizer Berghilfe. Klaus Ammann.
Ein Kuhfladen kann unangenehm sein, wenn er am Wanderschuh Spuren hinterlässt. Ein Kuhfladen ist aber voller Energie, die genutzt werden kann. Aus Kuhfläden kann Gas und daraus wiederum Strom gewonnen werden. Der Rest dient dann als Dünger. Solche und andere Möglichkeiten zur Energiegewinnung will die Schweizer Berghilfe verstärkt fördern. Die Berghilfe, eine Stiftung, die sich der Verbesserung der Lebensgrundlagen der Bergbevölkerung verschrieben hat. Co-Geschäftsführer Kurt Zkracken spricht von neuen Chancen.
Unser Ziel ist, dass die Leute ein Einkommen im Berggebiet haben und nicht abwandern müssen, sondern vor Ort ein Einkommen haben. Und aus dieser Überlegung mit dem technischen Fortschritt gibt es neue Möglichkeiten, insbesondere mit der Biomasse, sei das Holz oder auch mit Gülle und Mist, Energie zu produzieren.
Dabei zielt die Berghilfe auf die Produktion von Strom, aber auch von Wärmeenergie. Zum Beispiel können in Berggebieten Kraftwerke, die mit Holzschnitzel aus der Umgebung befeuert werden, ganze Dörfer CO2-neutral und erst noch wirtschaftlich mit Wärme versorgen. Weil solche Anlagen oft hohe Anfangsinvestitionen erfordern, sei der Beitrag der Berghilfe meist entscheidend. Aber je nach Projekt unterschiedlich hoch, erklärt Kurt Zkracken.
Da schauen wir die Rentabilität an des Projektes, also wie schnell kommt auch das Geld zurück. Wir schauen die Finanzen an und deshalb ist es immer ein entscheidender Beitrag, der noch geleistet wird. Also wenn man sagt, es ist ein entscheidender Beitrag, dann ist es nicht 1% der gesamten Finanzierung. Es kann aber auch nicht über 50% sein, weil da hat das Projekt sowieso irgendwo einen großen Bock drin.
Die gemeinnützige Stiftung fokussiert also vor allem auf die wirtschaftlichen Chancen für die Bergbevölkerung. Um die Energiewende für die ganze Schweiz zu schaffen, also den klimafreundlichen Ersatz der Schweizer AKWs, wie ihn die Strategie des Bundes bis 2050 vorsieht, reichen diese Projekte jedoch nicht. Da wären größere Anlagen nötig, auch in den Bergen. Das Augenmerk richtet sich derzeit vermehrt auf Solarstrom, also Photovoltaikanlagen, weil diese im Winter viel Strom produzieren könnten. Jörg Rohrer, Professor an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, erklärt.
Einerseits ist die Einstrahlung in den Alpen grundsätzlich höher als im Mittelland. Dann haben wir im Winter keine Hochnebellagen in den Bergen. Und ganz wichtig ist die Reflexion an der Schneeoberfläche und dazu kommen noch kühle Temperaturen. Alles zusammen führt zu einer massiven Mehrproduktion auf derselben Fläche in den Alpen.
Derzeit testet Jörg Rohrer mit einem Forscherteam eine kleine Solarstromanlage im Passenggebiet oberhalb von Davos. Die Resultate seien ermutigend, das Potenzial theoretisch fast grenzenlos. In der Praxis seien große Photovoltaikanlagen vor allem in Skigebieten und entlang von Hochspannungsleitungen realistisch, weil dort bereits in die Natur eingegriffen wurde und Anschlüsse ans Stromnetz vorhanden sind. Jörg Rohrer betont:
Also man muss ganz klar sehen, dass Photovoltaik in den Alpen nur als Zusatz zu Photovoltaik im Mittelland in Frage kommt.
Die Berggebiete werden ihre traditionelle Rolle als Energieproduktionsstandort, also mit kleineren und größeren erneuerbaren Anlagen, wohl weiter ausbauen. Allein auf Sonne, Holzschnitzel und Kuhfläden aus den Bergen zu hoffen, wäre aber verfehlt.
Schweizer Unternehmen müssen sich was überlegen, wenn sie gegen ausländische Konkurrenz bestehen wollen am Markt. Aber einfach ständig die Produktionskosten senken, wenn man die Produktion nicht ins billigere Ausland verlegen will, das geht nicht. Der Badewannenproduzent Wilhelm Schmiedlin AG wählt darum einen anderen Weg und setzt auf schnell und flexibel statt auf günstig. Schmiedlin setzt auf Kaizen, die japanische Industriephilosophie. und ist damit so erfolgreich, dass andere Unternehmer nach Oberaard im Kanton Schwyz reisen, um sich von Schmidlin Kaizen erklären zu lassen. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
Kaizen oder auch Lean Management ist eine Unternehmensphilosophie, die ursprünglich in den japanischen Toyota-Fabriken entwickelt wurde. Für Urs Wulschläger, den Chef der Stahlwarenfabrik Wilhelm Schmidlin in Oberaard im Kanton Schwyz, heißt Kaizen ein Umdenken in der Produktion. Der Kern, seine 90 Angestellten sollen mitdenken. Sie arbeiten deshalb jeden zweiten Mittwoch nicht an den Produkten, sondern an den Produktionsabläufen. Der Chef führt eine Gästegruppe in die Produktionshallen und zeigt ein Ergebnis dieser Denkarbeit. Um Bade- und Duschwannen nach Maß zu bauen, hätten sie statt eine neue Hightech-Maschine zu kaufen, eine ehemalige Presse umgebaut, um Löcher nach Wunsch zu stanzen.
Wenn man jetzt eine vollautomatische Maschine hätte, dann müsste man ja für jede Breite ein Programm haben. Da muss man sagen, okay, gut, und ja, jetzt braucht man eine Steuerung und hier ein Code, den man scannen kann. Wir haben das im Emalierwerk und so weiter ja auch, aber das ist viel einfacher und funktioniert.
Das Ziel des Unternehmers ist nicht, große Mengen zu produzieren, sondern viele verschiedene Produkte innerhalb kürzester Zeit. Das mache sie konkurrenzfähig gegenüber der großen Produzenten im Ausland. Bullschlägers Gäste sind 50 Führungskräfte verschiedener Unternehmen, von der Druckerei über die Pfannenfabrik bis zum Großverteiler. Sie alle kennen die Herausforderung.
Es geht darum, dass wir ein Produktionsbetrieb sind in der Schweiz und schlussendlich die gleichen Herausforderungen haben, wie Schmidlin auch gehabt hat oder immer noch hat.
Das ist ein bisschen die extreme Seite von dem Lean-Management, die man auch sieht.
Wir sind zwar nicht Produzent, sondern Händler. Darum geht es auch bei uns um Durchlaufzeit, dass man den Kunden schneller bedienen kann.
Seit 9 Jahren führen Urs Wulschläger und sein Bruder Beat gemeinsam das Familienunternehmen. Die Idee, die gesamte Produktion auf den Kopf zu stellen, habe erst reifen müssen, erinnert sich der Chef.
Die ersten 3 Jahre haben wir wirklich komplett technologiegetrieben, die Fabrik weiterentwickelt und sehr viel investiert. Danach haben wir aber wirklich gemerkt, dass der Mitarbeiter ein viel wichtigerer Bestandteil ist, als wir eigentlich dachten.
2 Jahre lang hätten sie dann gebraucht, um die Angestellten zum Mitdenken zu motivieren, um Fehler zu machen und daraus zu lernen.
Überall, wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Die Idee davon ist einfach, dass wir der Ansicht sind, dass unsere Mitarbeiter nicht absichtlich Fehler machen. Daher werden die Mitarbeiter nicht gerügt, sondern der Fehler soll auf den Tisch kommen und wir schauen den Prozess an.
Im Schnitt gehen pro Jahr 200 Inputs auf sogenannten Schatzkarten ein und zu einem großen Teil würden sie umgesetzt. Denn allein ein neu platzierter Hammer spare Sekunden und aufs Jahr viele Stunden. Urs Wulschläger nimmt eine umgebaute Bohrmaschine in die Hand. Eine geniale Erfindung eines Mitarbeiters sei das.
Diese Löcher, die wir hier stanzen, müssen ja von der schönen Seite angesenkt werden. Dann mussten wir immer die Wanne drehen. Und dann hat ein Mitarbeiter eine Schatzkarte geschrieben, man könnte das so realisieren. Und jetzt kann man da runtergehen. Und schon ist es angesenkt. Und das sind so die einfach genialen Dinge, oder? Und weil Sie jeden Tag da arbeiten, haben Sie dann Ideen, wo nicht nur die schlauen Leute der Firma oder die denken, die schlau sind, haben.
Die Gäste schlängeln sich vorbei an ganz unterschiedlich geformten, frisch emaillierten Wannen Richtung Ausgang.
Fehlerkultur, auch in einer anderen Steuern etwas falsch gemacht, finde ich ganzen guten Input. Ja.
Skills-Matrix, die für alle sichtbar ist, was kann ich, was muss ich noch lernen, aus der Komfortzone rauskommen.
Ich bin überzeugt, dass man da viel Input mitnehmen kann.
Es sind halt dann automatisch so die Fragen, ja, wer setzt das um? Das sind schon auch andere Herausforderungen für uns natürlich.
Urs Wulschläger gibt seine Kaizen-Erfahrungen gern weiter und holt sich neue Ideen beim Coach Hiroshi Takeda, der 2-mal pro Jahr aus Japan nach Oberaard kommt.
Er ist kein Unternehmensberater, der mit einem PowerPoint kommt und uns sagt, was wir zu tun haben, sondern er lernt uns eigentlich fischen, statt dass er uns Fische bringt.
Kaizen gehe auch im Geschäft mit Badewannen immer noch besser. Und auch der Chef habe nie ausgelernt.
Das war Dario Pelosi im Rendezvous. 1:1, das war's also. Die Beschattungsaffäre Kahn ist CS-Chef Thiam zum Verhängnis geworden. Thiam geht, Präsident Drohner noch nicht. Wo steht die Bank? Wie steht sie da? Unser Rendezvous-Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Michael Wettstein.
Die Aktien der CS haben nach dem Rücktritt von Geschäftsführer Thichan Thiam an Wert verloren. Kurz vor 13 Uhr lagen die CS-Aktien rund 2,5% im Minus und notieren bei rund 12,45 Franken. Der Grund für den Sesselabsturz der Stoss von Alpstockbahn mit 4 Verletzten gestern Abend ist ein Seil, das ein Pistenfahrzeug am Berg sicherte. Dieses kollidierte mit dem Sessel. Weil in verschiedenen Ländern Osteuropas mehrere Vogelgrippefälle aufgetreten sind, empfiehlt der Bund Maßnahmen zum Schutz der Tiere in der Schweiz. Geflügelhalter werden deshalb aufgefordert, die Hygienemaßnahmen in ihren Betrieben zu überprüfen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.